Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Weniger Rente, höhere Beiträge. Der Kanton Zürich und die Personalverbände streiten um die Sanierung der kantonalen Pensionskasse. Die Chemie stimmt. Die Stadtregierungen von Zürich und Winterthur haben sich austauscht. Touraufführung von Gesualdo, warum die Opernwelt am Wochenende auf Zürich schaut. Und das Zürcher Tram, das nicht durch Zürich fährt. Die Glattalbahn steht vor der Vollendung. Das Wetter bringt morgen in einer zähen Hochnebel bei 18 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Die Kantonalzürcher Pensionskasse BVK muss saniert werden. Der Vorschlag vom Regierungsrat, die Versicherten sollen weniger Renten bekommen, außerdem sollen sowohl die Arbeitgeber wie auch die Angestellten höhere Versicherungsbeiträge zahlen. Nur so, findet die Regierung, kann das Finanzloch von der BVK gestopft werden. Muriel Jaisi.
Schlagzeilen gemacht hat die BVK in den letzten Monaten genug, vor allem wegen einem Betrugsskandal. Als erstes hat die Finanzdirektorin Ursula Gut darum etwas klarstellen.
Das heutige Thema steht in keinem Zusammenhang mit den Korruptionsvorwürfen gegen den entlassenen Anlagechef der BVK.
Die kantonale BVK hat laut dem Regierungsrat ein Finanzloch von rund 2,4 Milliarden Franken. Ursachen dafür gäbe es mehrere, erklärt Ursula Gut.
Die Verzinsung, die 4% waren zu hoch. Die waren einmal richtig, aber die Zinssituation hat sich drastisch verändert. Dann sind vor Jahren auch in einer komfortableren Situation sind Sparbeiträge vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gesenkt worden. Die müssen wir jetzt auch wieder korrigieren und die höher ansetzen.
Konkret heisst das, Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen wieder höhere Beiträge zahlen. Die Arbeitgeber ein bisschen mehr als die Arbeitnehmer. Weiter heisst das auch, dass die Versicherten, die jetzt noch arbeiten, dann einmal weniger Rente bekommen. Trotzdem sind die Leistungen der BVK im Vergleich mit anderen Pensionskassen noch überdurchschnittlich. Für die schon pensioniert sind, ändert sich nichts. Sie sagt sich bewusst, dass die Einschnitte gross sind, hat Ursula Gut gemeint. Aber
ich denke, es ist keine Selbstverständlichkeit, die Sicherung der Rente, ohne dass man etwas macht. Und wir müssen korrigieren. Wir werden alle älter. Das ist etwas sehr Schönes Grundsätzliches. Aber es kostet mehr und da gibt es eben auch einen Korrekturbedarf.
Mit den Massnahmen, die die Finanzdirektion heute vorgeschlagen hat, soll die BVK in etwa 10 Jahren wieder einen Deckungsgrad von 100% haben. Zuerst muss das Massnahmenpaket jetzt aber in die Vernehmlassung. Angeschlossene Arbeitgeber und Personalverbände können ihre Meinung dazu sagen.
Die Massnahmen der Zürcher Regierung, um die Pensionskasse zu sanieren, die kommen bei den Personalverbänden gar nicht gut an. Die Sanierung werde auf dem Buckel der Versicherten ausgetragen. Und das sei nicht akzeptabel, kritisieren die Verbände. Vera Deragisch.
Für die Personalverbände VPOD und VPV ist klar, dass die Pensionskasse vom Kanton Zürich in Schieflage ist, dafür sei vor allem der Kanton selber verantwortlich. Er hat Ende 90er Jahre in guten Zeiten die Weichen falsch gestellt. Sprich, die Beiträge abgesetzt und die Rente erhöht. Die Folge davon sei jetzt das Loch in der Kasse und das müsse der Kanton stopfen.
Wenn man über Leistung und Sanierungsstrategie redet und verhandeln möchte und Vorschläge bringen, soll man zuerst Vergangenheitsbewältigung machen und dann anhand von dem sollen wir dann miteinander diskutieren und Sachen anschauen.
Fordert Cecil Krebs, die Präsidentin vom VPV. Ihre Forderung hinterlässt allerdings ein kleines Fragezeichen. Die Massnahmen Ende 90er Jahre, die haben die Personalverbände dortzmal nämlich mitgetragen. Sie sind also einverstanden gewesen, dass die Pensionskassen ihre Reserven aufgebraucht hat und zum Beispiel die Arbeitgeber weniger Beiträge haben müssen einzahlen. Das stimme, bestätigt Christoph Lips vom VPOD. Aber die Massnahmen sind ja nicht allein für das Loch in der Kasse verantwortlich. Es gibt ja auch noch die ganze Betrugsaffäre.
Höchste Priorität hat eine seriöse Aufarbeitung des Korruptionsfalls und eine seriöse Schadensbemessung. Und dann ist natürlich der Kanton als Arbeitgeber gefordert, den Schaden gegenüber der kantonalen Pensionskasse zu begleichen, bevor man überhaupt über irgendwelche sogenannten Sanierungsmassnahmen reden tut.
Wenn der Kanton also in diesen beiden Punkten aufgeräumt hat und Klarheit geschafft hat, Dann sind beide Personalverbände zu Gesprächen über allfällige Massnahmen bereit. Zuerst einmal wollen die Verbände die Sanierungsmassnahmen jetzt aber noch ganz genau anschauen und dann entscheiden, wie ihr Kampf aussehen soll. Die Chancen, dass der Kanton das Geld zahlt, die sind aber sehr klein. Gerade in Zeiten, wo ein grosses Sparpaket am Laufen ist.
Als erste Partei hat sich die SVP zu der Sanierung der BVK zu Wort gemeldet. Sie wirft dem Regierungsrat als Aufsichtsorgan vor, dass er vollkommen versagt hat. Bauern und andere Tierhalter sollen im Kanton Zürich entschädigt werden, wenn ihre Tiere wegen einer obligatorischen Impfung sterben. Das schlägt der Zürcher Regierungsrat vor. Diskussionen um so eine Entschädigung hat es vor allem im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit gegeben. Viele Bauern haben gesagt, ihre Kühe seien gerade wegen dieser Impfung gestorben. Der Kanton ist bereit zum Zahlen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man den Zusammenhang nachweisen kann, betont der stellvertretende Kantonstierarzt Rudi Thoma.
Also nicht nach Belieben, es ist etwas tot, ich will jetzt das Geld, sondern dass man wirklich auch den Zusammenhang veterinärmedizinisch beurteilen, ist er plausibel oder ist er auch nicht plausibel.
Genau das kritisiert der Impfkritiker und Grünen-Kantonsrat Urs Hans. Ein Bauer wie er kann ja nicht beweisen, dass ein Tier wegen der Impfung gestorben sei. Darum wird der Vorschlag vom Regierungsrat den Streit um die Impfungen kaum beenden. Muslimische Schülerinnen und Schüler sollen im Kanton Zürich an ihren religiösen Festtagen auch weiterhin frei bekommen. Und zwar ohne, dass sie die beiden sogenannten Joker-Tage einsetzen müssen. Der Zürcher Regierungsrat ist gegen einen Vorschlag von SVP, EDU und EVP, der genau das verlangt hat. Das sei diskriminierend, schreibt der Regierungsrat in einer Antwort. Der Gemeinderat von Mönchaltorf hat sich gegen den umstrittenen Golfplatz ausgesprochen, der auf dem Gemeindegebiet geplant ist. Seit Jahren wird um die 9-Loch-Anlage gestritten. Der Kanton wäre mit dem Projekt eigentlich einverstanden gewesen. Im Gemeinderat von Mönchaltorf ist es jetzt aber wichtiger, dass die 50 Hektare für den Golfplatz als Landwirtschafts- und Naherholungsland erhalten bleiben. Definitiv entscheiden muss die Gemeindeversammlung im Februar 2011. Zürcher Jäger sollen mit Nachtsichtgerät auf die Birsch gehen können. Etwas, was sonst verboten ist. Kantonsräte von FDP und EDU haben einen Vorstoss eingereicht. Der Grund, der hinter dieser gewünschten Aufrüstung steckt, die Wildsauen haben in diesem Jahr Schäden angerichtet wie nie. Mit Nachtsichtgerät werden die Jagd effektiver und Fehlschüsse seltener. Laut dem Zürcher Unterländer ist der Einsatz von Nachtsichtgerät allerdings sogar unter den Jägern selber umstritten. Beim Brand in der Stadt Zürcher Alterssiedlung Mittelleimbach im Kreis 2 ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Zwei Personen mussten wegen einer Rauchvergiftung ins Spital. Brennt hat es in einer Einzimmerwohnung. Schutz und Rettung hat 15 Leute aus dem Gebäude evakuiert und den Brand zwar rasch können löschen, für den einen Mann ist aber jede Hilfe zu Sport gekommen. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Genauso wenig wie die Frage, warum das es brennt hat. Die Städte Zürich und Winterthur haben in vielen Bereichen ähnliche Probleme. Stichwort Zentrumslasten, Finanzausgleich etc. Heute haben sich die beiden Stadtregierungen zu Winterthur getroffen, um genau über so Sachen zu diskutieren. Vor einer Stunde sind die offiziellen Gespräche zu Ende gegangen mit einem Apéro im Garten vom Kunstmuseum Villa Flora. Der Peter Fritsche hat dort die beiden Stadthöchsten Corinne Mauch und Ernst Wohlwend getroffen.
Corinne Mauch, Ernst Wohlwend, Stadtpräsidentin von Zürich, Stadtpräsident von Winterthur. Alle Jahr trifft sich der Stadtrat von Zürich und Winterthur zum Informationsaustausch. Über was hat man heute geredet, Corinne Mauch?
Eins ist Kostenentwicklung bei der Schule, und zwar speziell bei der ausserfamiliären Betreuung, wo beide Städte sehr stark betrifft. Und dann haben wir über den Metropolitanraum Zürich geredet, wo beide Städte ja auch drinnen sind, und über Projekte wie E-Voting, wo wir das Interesse haben, dass wir jetzt hier wirklich als Städte vorwärts machen können.
Der neue Finanzausgleich, ist das auch ein Thema gewesen? Ernst Wohlwend?
Ja, selbstverständlich, weil da haben wir natürlich auch wieder gleich gelagerte Interessen. Bei der Stadt Winterthur ist es so, dass wenn da das Referendum, das konstruktiv jetzt stand käme, wir müssen quasi 9 Steuerprozent verlustig gehen. Bei der Stadt Zürich ist es ein bisschen weniger, ist es 4%, aber ist natürlich auch in der Summe eigentlich sehr viel. Und wenn man dann sieht, dass die beiden Städte natürlich eigentlich die wirtschaftlichen Motoren sind von dem Kanton, dann muss man sagen, man muss denen auch genügend Mittel geben, damit sie diese Funktion wahrnehmen können.
Corinne Mauch, die Stadt Winterthur. Was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Mir gefällt Winterthur ausgezeichnet. Als erstes kommt mir in den Sinn, wenn ich an Winterthur denke, meine Brüder und meine Nichten und meine Neffen, die in Winterthur wohnen und sehr glücklich sind hier in Winterthur.
Und was fällt Ihnen zum Stadtpräsidenten ein?
Der Ernst Wohlwend ist ein ganz guter Kollege. Der Stappi von Winterthur, wo ich sehr viel auch mit ihm zu tun habe. Wir treffen uns natürlich in verschiedensten Kontexten immer wieder. Und ich glaube, wir haben so eine ähnliche Art, wie wir daher gehen. Wir sind sehr interessiert natürlich am Fachlichen, haben dort einen guten Austausch, aber wir können dann auch gerne mal einen gemütlichen Abend miteinander haben und schätzen das sehr und sind beides Liebhaberinnen und Liebhaber von Kultur.
Eine Gegenfrage, wie charakterisieren Sie oder beschreiben Sie Corinne Mauch?
Ich bin froh, dass nach dem Einmal Ledergeber Corinne Mauch gewählt worden ist. Es ist so, auch noch eine Seelenverwandtschaft, nicht nur kulturell natürlich. Ich denke, wir haben auch natürlich politisch eine ähnliche Annäherung, ja, grosse Themen. Und das macht es natürlich dann leichter, den Austausch zu pflegen.
Sie kommen aus miteinander, der Winterthurer Stadtpräsident Ernst Wohlwend und seine Zürcher Amtskollegin Corinne Mauch. Am nächsten Sonntag passiert am Zürcher Opernhaus etwas, das Seltenheitswert hat. Es gibt eine Uraufführung von einem Auftragswerk, das also extra fürs Opernhaus geschrieben worden ist. Gesualdo heisst die Oper, die der französische Komponist Marc-André Dalbavie geschrieben hat. Und die Oper bietet nicht nur eine hochdramatische Bühnengeschichte, einzigartig ist auch, wie sie entstanden ist, findet Cordelia Fankhauser, die eine Probe mitverfolgt hat.
So fängt sie an, die neue Oper von Marc-André Dalbavie. Und sie ist eine Teamarbeit wie selten in der Oper. Der Komponist selber steht im Orchestergraben und dirigiert. Und wenn dann der Vorhang aufgeht, schaut das Publikum in eine düstere Burg. Die Burg vom Gesualdo. Der Don Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, hat es wirklich gegeben. Und er ist eine der verrücktesten Figuren in der Musikgeschichte. Weil einerseits hat er wunderschöne Madrigal komponiert, andererseits war er ein Verbrecher, ein Mörder. Allein schon die Lebensgeschichte, die Tragödie, ist ein Fressen für einen Regisseur wie den Moshe Leiser.
Es ist wahr, er hat seine Frau und ihren Liebhaber getötet. Es ist wahr, er hat jeden Abend braucht er seine Serviteur,
seine Diener,
die ihm
auspeitschen.
Voilà.
Dazu kommt die musikalische Welt von Gesualdo. Die nimmt der französische Komponist Marc-André Dalbavie in seiner Komposition auf.
Oui, les madrigaux sont la musique de Gesualdo est présente.
Auf der Bühne hat es wirklich eine Gruppe Madrigalisten, die ihre Gesänge dann über die Klänge von Marc-André Dalbavie legen. 2 Jahre lang hat der Komponist Marc-André Dalbavie ganz eng mit den beiden Regisseuren Patrice Gourier und dem Moshe Leiser zusammengeschafft. Das hat der Komponist so gewünscht.
Je voulais travailler avec des metteurs en scène, des régisseurs, en amont. Ça c'était vraiment pour avoir le maximum de circulation.
Das gibt es eigentlich nie in der Opernwelt, dass Bühne und Musik regelrecht aufeinander maßgeschneidert werden. Wobei, es sei natürlich nicht einfach so gewesen, dass sie die Musik zu ihrer Inszenierung bestellt hätten, erklärte Moshe Leiser.
Jetzt bitte 20 Sekunden für eine Verwandlung. Oh, ich denke, hier es ist ein Trio, vielleicht ist das mehr interessant. Ich denke, was wir an Marc-André gefragt haben, wir haben ihn gefragt, um eine Musik zu schreiben mit avec des trous, mit Löchern, wo wir auch atmen könnten.
Und Löcher passen auch zum Gesualdo, weil er ist selber eins, ein grosses, schwarzes Loch, wo alle Menschen in seiner Nähe in den Abgrund reisst, in den Tod. Der Moshe Leiser betont aber immer wieder, dass sie nicht einfach die Biografie von diesem Mann erzählen wollen. Sie wollen vielmehr Fragen aufwerfen.
Kann Musik retten oder kann Musik nicht retten? Kann Kunst retten oder nicht retten? Was ist richtig Freiheit? Und so weiter und so weiter. Darüber geht das Stück.
Und übrigens, Angst vor neuen Tönen muss man bei dem Gesualdo nicht haben. In Marc-André Dalbavie seine Musik ist manchmal schroff, manchmal dicht. Sie ist sehr farbig und häufig auch einfach wunderschön.
Premiere von Gesualdo von Marc-André Dalbavie. Die ist am Sonntag, am 7. im Zürcher Opernhaus.
Regionalschnell-Wochengast, diesen Sonntag ist es die Melinda Nacciabondi. Als Trägerin vom Preis vom Deutschen Buchhandel, dem wichtigsten Literaturpreis im deutschen Sprachraum, steht sie plötzlich im Rampenlicht. Die Melinda Nacciabondi erzählt, wie sie den Rummel um ihre Person erlebt. Sie sagt, wo sie wirklich daheim ist, in der Vojvodina, wo sie geboren ist, oder in Zürich, wo sie seit Jahrzehnten lebt. Und wie das ist, wenn man mit ungarischer Muttersprache auf Deutsch schreibt. Regionalschnell-Wochengast mit der preisgekrönten Autorin Melinda Nacciabondi. Der Sonntag, 17:30 Uhr, Regionalschnell Zürich Schaffhausen, da auf dem Eis.
Und Sie hören das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist 14 Minuten vor der 6. Der 12. Dezember von diesem Jahr ist für das Glattal ein ganz grosser Tag. Ab dann fährt die neue Linie 12 von der Glattalbahn. Speziell an dieser Linie ist, es ist die erste Tramlinie, die nicht durch die Stadt Zürich durchfährt. Sie verbindet aussenrum die Glattalgemeinden Dübendorf, Wallisellen, Opfikerglattbruck und Kloten. Nur zweimal ist das Tram ganz kurz überhaupt auf dem Gebiet der Stadt Zürich. Los geht's also in gut zwei Monaten. Heute ist die Glattalbahnlinie 12 aber schon ein erstes Mal für die Medien und geladene Gäste gefahren. Unter den Passagieren war auch der Oliver Futter.
Die Glattalbahn fährt los, das ist jetzt gerade der Fall.
Der Architekt Rainer Klostermann spielt im ersten Tram von der Linie 12 Reiseführer. Er hat die Gestaltung von der Glattalbahn geleitet und beschreibt am Mikrofon die Fahrt auf der Neubaustrecke zwischen Stettbach und Auzelg.
Wir fahren jetzt in der sozusagen Bahnhofstrasse von Dübendorf. Das ist sie nicht. Sie heisst Zürichstrasse. Das ist ganz klar, weil wir wollen Richtung Zürich fahren. Aber es ist die Strasse, die zum grössten Bahnhof von Dübendorf führt. Das ist der Bahnhof Stettbach.
Der Bahnhof Stettbach verbindet also die neue Linie 12 von der Glattalbahn mit dem Flughafen. Über eine Strecke von gut 11 Kilometern mit 18 Stationen, darunter 5 S-Bahnhöfe. Den Vorteil von dieser neuen Verbindung aussen an der Stadt Zürich herum erklärt Thomas Krähenbühl gerade an einem eigenen Beispiel. Der Angebotsverantwortliche von der Verkehrsbetrieb Glattal VBG hat nämlich für die erste Fahrt müssen von Glattbruck auf Dübendorf kommen.
Ich habe heute Morgen herausgefunden, die schnellste ÖV-Verbindung heute ist via Milchbuck mit der Linie 10 und in Milchbuck auf die Linie 7 umsteigen. Dann kommt man an Stettbach und nachher hat man eine Buslinie hierher. Das macht von der Reisezeit etwa 35 Minuten. Neu wird es so sein mit der Linie 12, mit dieser Tangente, habe ich eigentlich vom Bahnhof Glattbruck eine umsteigenfreie Verkehrsbeziehung und bin 16 Minuten da. Eigentlich mehr als eine Halbierung von der Reisezeit.
Unterdessen überquert die Bahn die Dübendorfer Strasse. 15 Mal gibt es so eine Kreuzung auf dieser Neubaustrecke, wo die Autos warten müssen.
Die haben jetzt alle ein Rotlicht und schimpfen ein bisschen über die Glattalbahn. Auf der anderen Seite ist die Querung relativ kurz. Also sie können jetzt bereits wieder fahren, es wird schon wieder grün.
Ein paar Minuten später ist die Glattalbahn schon über der Grenze zu Wallisellen und fährt die Rampe darauf.
Wir fahren jetzt langsam weiter und haben jetzt etwas vor uns. Neu. 26.700 Tonnen Stahl und Beton, wo wir jetzt drauf sind, von einem 1200 Meter langen Viadukt.
Der Viadukt führt über die Autobahn, Bahngleise und Strassen und unter einer Hochspannungsleitung durch. Die Planer haben dem Wirrwarr den Spaghetti-Salat von Wallisellen gesagt. Und der VBG-Direktor Andreas Fluri beschreibt den Viadukt als Kernstück der dritten Etappe der Glattalbahn und auch als Schlüsselstelle im Bauen.
Der Zugbetrieb ist gelaufen, die Autobahn, die sechsspurige Autobahn ist gelaufen. Das hat zum Teil Nachtarbeiten bedingt. Und diese Koordination mit, glaube ich, 70, 80 Leuten pro Tag auf der Baustelle, das war eine Gewaltleistung.
Wir fangen mit an.
eigentlich auf der steilsten Rampe, auf dem steilsten Stück von der Glattalbahn sind wir jetzt runtergefahren und kommen zum Bahnhof Wallisellen.
Das Wallisellen fährt Linie 12 am Richtiareal beim Glattzentrum vorbei. Das ist ein Beispiel dafür, wie sich die Umgebung entlang der Glattalbahn verändert. Da gibt es Wohnungen für 1200 Leute und 2000 Arbeitsplätze. Die Glattalbahn hat einen Bauboom ausgelöst. Alle drei Linien zusammen kosten zwar Bund, Kanton und Gemeinden etwa 750 Millionen Franken, sagt der VBG-Verwaltungsratspräsident Otto Halter.
Aber wir tun in der Grössenordnung den 16-fachen Wert initiieren in der Privatwirtschaft. Und das, glaube ich, ist auch ein gutes Werk. Rund 9 Milliarden bis 10 Milliarden.
Für so viel wird also im Glattal gebaut. Es geht durch einen Tunnel.
Gerade in dem Moment haben wir die Stadt Zürich erreicht. Also wieder eine Grenzüberschreitung gemacht.
Das erste Tram von der Linie 12 ist bei den Kehrschleifen auch Zell gekommen. Am Ende der Neubaustrecke und fährt zurück auf Tübendorf. Ab dem 12.12. fährt dann die neue Linie 12 auf der ganzen Strecke zwischen Stettbach und Flughafen nach Fahrplan alle Viertelstunde.
Eine Fahrt mit der Glattalbahn. Die Glattalbahn verbindet eine Reihe von Agglomerationsgemeinden gerade neben der Stadt Zürich. Die Direktverbindung beeinflusst, wie gehört, direkt auch die Entwicklung von diesen Glattalgemeinden. Was die Glattalbahn aufs Bauen und auf die Raumplanung für einen Einfluss hat, darüber hat Oliver Futter mit dem Andreas Hühnermann geredet. Er ist selbstständiger Raumplaner in der Region Zürich.
Wir stehen hier neben dem neuen Gleis der Glattalbahn Linie 12, Andreas Hühnermann. Die Glattalbahn, das ist eine Tangentiallinie, also eine, die nicht ins Zentrum führt, sondern eigentlich aussen an der Stadt entlang geht. Was bringt so eine Tangentiallinie aus Sicht des Raumplaners?
Ich denke, aus raumplanerischer Sicht kann man es nicht allgemein beantworten. Man müsste es jetzt spezifisch auf die Stadt Zürich oder auf den Raum Zürich beantworten. Es ist so, dass der kantonale Richtplan ja mehrere Zentrumsgebiete vorgesehen hat. In diesen Zentrumsgebieten sollen relativ hohe Dichten und möglichst viele Arbeitsplätze auch untergebracht werden. Also schon gemischte Nutzungen, aber eben eine Konzentration auch von Arbeitsplätzen. Und insofern ist der Raum Bahnhof Stettbach, Dübendorf, Wallisellen, ist auch so ein Zentrumsgebiet. Und da kann man eben die übergeordnete Richtplanvorgabe umsetzen, indem dass man da das dann auch bewusst erschliesst, eben mit dem Mittelverteiler, mit Glattalbahn einen ist.
Bis jetzt sind das ja vor allem Gewerbegebiete, Arbeitsgebiete gewesen, wo die Glattallinie 12 durchführt. Wird das so bleiben?
Die Idee von diesen kantonalen Zentrengebieten ist eigentlich die, dass wir überall durchmischte Gebiete haben. Also eben nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Wohnen, auch Freizeitnutzungen. Man will eigentlich grundsätzlich überall durchmischte Gebiete, dass man eben vermeidet, dass zum Beispiel gewisse Gebiete am Abend oder an bestimmten Tageszeiten völlig ausgestorben sind. Und von dem her wird Wohnen sicher auch ein Thema sein. Aber schwergewichtig natürlich Arbeitsplätze, weil man eben gerade jetzt die sehr günstigen ÖV-Erschliessungsbedingungen vorfindet.
Das Stichwort, das man jetzt immer wieder gehört in der Raumplanung, ist Verdichtung, also dass man den vorhandenen Raum mehr nutzt, dass es höher wird, dass es enger wird. Wird das da auch der Fall sein?
Also das ist sicher der Fall. Die Frage ist einfach immer, wie weit geht man mit der Verdichtung? Man will in diesen Zentrumsgebieten eben, wie gesagt, höhere bauliche Dichten haben. Und mehr Verdichtung hat ja aber immer Konsequenzen. Also es gibt immer mehr Verkehr, eben nicht nur im ÖV, sondern auch im motorisierten Individualverkehr. Und von dem her kann man nicht beliebig verdichten, aber sicher höhere Dichten, wie man es bis jetzt gehabt hat.
Ist das ein Mittel zum Wachstum der Agglomeration Zürich, dass da einfach immer weiter aus dem Land verbaut wird, ein Stück weit bremsen?
Bremsen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber man kann es sicher lenken. Also ich denke, dass Zürich halt ein sehr attraktiver Standort ist und halt die Agglomeration immer mehr wächst. Das wird man allein mit den raumplanerischen Mitteln nicht ändern können, will man vielleicht auch nicht ändern. Aber man kann eben mit dem Ausbau von diesen Zentrengebieten, wie jetzt da um den Raumbahnhof Stettbach oder auch im Korridor von der Glattalbahn, kann man eben bewusst gewisse Gebiete intensivieren und das so ein bisschen steuern.
Kommen wir noch zu der Schattenseite von deren Entwicklung. Man weiss, Gebiete, die gefragt sind, jetzt steigen, die Bodenpreise steigen, die Wohnungspreise steigen, die Mieten für Gewerbler. Wird das da auch der Fall sein?
Das wird ziemlich sicher der Fall sein. Also gerade auch, wenn man die Boden- und Wohnungspreisentwicklung von Dübendorf und Wallisellen anschaut, so in den letzten Jahren, ist der Trend schon im Gang. Auf dem Gebiet von der Stadt Zürich ist es so, dass man in Schwamendingen ja auch einen relativ hohen Anteil an genossenschaftlichen Wohnungen hat, die im Besitz von Wohngenossenschaften oder von der Stadt sind. Die Stadt Zürich versucht ja seit langem eigentlich den Genossenschaftswohnanteil zu heben. Die Grundstücke, die in privatem Besitz sind, auch dort wird es wahrscheinlich eine gewisse Bodenpreisentwicklung geben. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das ist einfach eine Frage vom Markt, von Angebot und Nachfrage, wo man mit der Raumplanung nur bedingt Einfluss darauf hat.
Schauen wir zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft, Andreas Hünemann. Das Gebiet, das wir jetzt darstellen, ist quasi jetzt ein Entwicklungsgebiet geworden, noch mehr durch die Glattalbahnlinie 12. Wie wird sich das jetzt verändern, denken Sie, in den nächsten 10, 20 Jahren?
Es wird sicher vom jetzt noch weitgehend gewerblichen Charakter mehr vielleicht zu einer Art Durchmischung von Dienstleistungen, Gewerbe, Wohnungen gehen. Jedenfalls wäre das wünschbar aus raumplanerischer Sicht. Und ja, es bleibt abzuwarten, aber es ist eigentlich zu hoffen, eben, dass man da ein attraktives, durchmischtes Gebiet hat. Also die Voraussetzungen vom ÖV, von der Erschliessung, sind ja schon mal gegeben jetzt.
Der Raumplaner Andreas Hünemann. Glattalbahn ist also praktisch fertig gebaut. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember nimmt sie dann den Betrieb auf der ganzen Strecke auf. Schon am 11. Dezember wird die letzte Etappe von der Glattalbahn mit einem grossen Fest eingeweiht, auf 9 Festplätze entlang von der ganzen Strecke. Zum Wetter und der Prognose mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen ist es zuerst an den meisten Orten grau. Die Obergrenze vom Nebel liegt bei etwa 1000 Meter. Immerhin löst sich dann das Grau im Laufe des Tages zum Teil auf, allerdings sind Nebelauflösungen immer sehr schwierig zu prognostizieren, aber recht gute Chancen sehe ich so im Zürich-Oberland und um den Rand herum, sonst könnte es am Morgen halt wieder lokal grau bleiben. Die Temperaturen gehen heute Nacht auf etwa 11 Grad zurück und morgen Nachmittag gibt es an der Sonne bis zu 19 Grad, wenn der Nebel zäh bleibt, gibt es 16 Grad. Auch am Wochenende bleibt es so, dass wir am Anfang häufig Nebel oder Hochnebel haben. Der löst sich aber dann doch im Laufe des Tages an vielen Orten mal auf. Und wenn er weggeht, dann ist es meistens sonnig. Es kühlt ein bisschen ab. Am Samstag gibt es am Nachmittag mit Sonne einmal knapp 20 Grad. Dann am Sonntag kommt die Beise, da gibt es noch 15 Grad.
Vor allem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Die Pensionskasse vom Kanton Zürich, BVK, muss saniert werden. Die Deckung der Altersguthaben beträgt nur noch 87%. Vorgesehen ist jetzt, dass die Renten gekürzt und gleichzeitig die Sparbeiträge erhöht werden. Der grössere Teil, nämlich 60% davon, würde der Arbeitgeber übernehmen, 40% müsste der Arbeitnehmer zahlen. Die Personalverbände sind nicht einverstanden, der Kanton hat sich das Problem bei seiner Kasse selber eingebrockt. Bauern und andere Tierhalter sollen im Kanton Zürich entschädigt werden, wenn ihre Tiere wegen einer obligatorischen Impfung sterben. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man den Zusammenhang nachweisen kann, findet der Kanton. Genau das kritisieren die Impfkritiker. Ein Bauer kann ja nicht beweisen, dass ein Tier wegen der Impfung gestorben sei. Die Glattalbahn steht vor der Vollendung. Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember geht die dritte und letzte Etappe vom Bahnhof Stettbach zum Flughafen Zürich-Lauten in Betrieb. Seit Anfang der Woche laufen Testfahrten. Das war es vom Regionaljournal Zürich Affuse für heute. Verantwortlich für die Sendungen war Hans-Peter Krünzi. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.